Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von E-Motion. Heute schwingen wir uns auf das Motorrad und haben einen Motorradfahrer eingeladen.
E-Motion, der E-Mobility-Podcast. E-Motion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Renell, außerdem mit dabei ist Arni Kröger. Grüß dich Arni, hi.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Außerdem Christian Miesner. Grüß dich Christian.
Servus zusammen.
Hi. Und wir wollen heute über das Motorradfahren sprechen. Ich persönlich war ja immer nur auf einem 50er unterwegs, 50 Kubik Verbrenner. Allerdings auch mal bis in die Bretagne damit gefahren, als ich fürchterlichen Liebeskummer hatte und 1000 Kilometer hin, 1000 Kilometer weg und weg war die Schnecke, abgehakt und war aber eine recht abenteuerliche Tour. Arni, du bist auch viel mit dem Motorrad unterwegs, gell?
Also nicht mehr tatsächlich, aber ich habe tatsächlich mit 16 meinen ersten Lappen gemacht, damals 1B, habe dann die 80er gefahren, der DT80 damals, habe dann gleich mit 18 meinen 1er Führerschein gemacht und wollte niemals Auto fahren. Das hat sich dann, glaube ich, mit 24 geändert.
Als es geregnet hat.
Ich bin immer gefahren. Ich bin im tiefsten Winter gefahren und mein Motorrad und ich, wir waren eins. Aber dann weiß ich nicht, dann kam irgendwas wie das Leben dazwischen. Und dann bin ich doch irgendwie den Auto verfallen und hatte dann eine kurze Pause, aber bin an Motorrädern eigentlich alles gefahren, außer elektrisch.
Bis heute?
Nein, mein Motorrad, das habe ich vor 2 Jahren verkauft.
Okay, das heißt, hattest nie ein eigenes elektrisches Motorrad?
Nein, das liegt daran, weil die Elektromotorräder relativ hoch gebaut sind. Da kann Remo gleich noch ganz viele tolle Sachen zu sagen. Und es aktuell für kleine Menschen wie mich, ich bin ja nur 1,59, kein gutes Motorrad gibt. Das einzige Motorrad, auf das ich passe, und das ist eine große Katastrophe, ist die TS Pro Verge für, ich glaube, 30.000 Euro oder sowas. Ich weiß gar nicht, was sie gerade kostet. Und das ist ein tolles Motorrad, aber ist irgendwie nicht in meiner Range.
Ich habe kürzlich ein Video gesehen über einen E-Roller in der Klasse der 125er, der 130 km/h fahren kann. 8.000 Euro kostet. Wäre so ein E-Roller nichts für dich? Oder sagst du, oh Gottes Willen, bloß kein Roller?
E-Roller sind auch natürlich klar Motorräder, aber es ist tatsächlich so, durch diese Sitzbreite, die da ist, sind die einfach zu hoch. Also du hast einfach eine sehr große Breite, du hast ja einen breiten Sattel und dazu musst du die Beine relativ weit ausstellen und ich könnte eventuell mit Tippitoes fahren und halten, aber jeder, der richtig Motorrad fährt, weiß, dass Tippitoes die schlechteste Variante sind, weil du in der Regel auch dein Motorrad nicht manövrieren kannst. Okay. Also jede Ausparksituation bergab, bergauf ist einfach eine Katastrophe.
Gut, dann wollen wir uns mal jemanden dazu holen, der sich mit Motorrädern, vor allem mit E-Motorrädern auskennt, weil er ist ja groß genug dafür. Herzlich willkommen, Remo Klavitter. Grüß dich, Remo.
Hallöchen, guten Abend in die Runde.
Du bist wie zu den Motorrädern gekommen, zu den E-Motorrädern?
Also ich bin schon das ganze Leben auf 2 Rädern unterwegs, vom Fahrrad zum Moped. Und irgendwann hatte ich dann keine Bock mehr zu schrauben. Und mich hat dieses Thema Langlebigkeit, Wartungsfreiheit und sowas ziemlich fasziniert, dass ich dann irgendwann 2016 tatsächlich zum E-Motorrad gekommen bin und habe mir dann eins gekauft, ohne es vorher getestet und gesehen zu haben.
Und hast du es bereut?
Nein, auf gar keinen Fall. Also das 2016 klingt jetzt gar nicht so lange her, aber ich sag mal, wir hängen 5 bis 10, 12 Jahre hinter dem E-Auto. Und damals gab es halt einfach keine Informationen. Es gab nichts, wo man irgendwie großartig von zehren konnte. Ne? Heute schalte ich halt eben YouTube ein und kann mir über alle Fahrzeuge eine Meinung bilden. Damals gab es sowas noch gar nicht. Und insofern war das ein ziemlicher Sprung ins kalte Wasser. Und ich habe es ab dem ersten Kilometer geliebt. Und bis heute bin ich so infiziert, dass ich gerne auch Leuten das nahebringen möchte und halt auch wirklich gerade aus der Realität berichten möchte, weil halt eben die Kataloge immer noch Werte anzeigen, die einfach fernab von Gut und Böse sind. Ja.
Du hast gesagt, du hast das sozusagen mit der Milch aufgesaugt, das Motorrad. Das heißt, du bist früher dann ganz normal, weil es nichts anderes gab, mit Verbrennermotorrädern durch die Gegend gekurft, nehme ich an.
Genau, also es fing ganz klassisch an mit diesen Fahrschulmaschinen, die man hatte. Ne? Weiß nicht, von Kawasaki, Honda, wie es so heißen, 500er war so das erste Maschinchen. Dann wollte man irgendwann mehr haben, dann wurde es die 1200er. Und irgendwann hatte ich keinen Blick mehr, was die Werkstätten so machen, also dieses Thema Vertrauen. Und hatte dann irgendwann das Bedürfnis, selber zu schrauben und bin dann tatsächlich wieder ein Stück zurückgegangen zu MZ und Simson vor allem und habe dann halt eben wirklich Maschinen angesammelt, dass ich einen Stellplatz brauchte. Und da war das Thema, es fuhr immer nicht so richtig eine und man musste halt immer wieder schrauben. Und das habe ich dann gemacht. Das war auch echt ein Herzensding. Und ich hätte mir auch damals nie gedacht, dass das mal irgendwann vorbei ist, sein wird. Aber irgendwann gab es den Punkt, wo irgendwie dann das E-Motorrad da stand und dann in Abständen von 1,5 bis 2 Jahren die Verbrenner dann tatsächlich alle verkauft worden sind oder irgendwie weitergegeben geschrieben wurden, weil mich das tatsächlich noch mehr infiziert hat.
Weißt du noch, wie das so war, als du umgestiegen bist 2016, das erste Mal auf so ein Elektrobike? Muss man ja wirklich sagen, es gab keine, überhaupt eigentlich gar keine Anbieter. Es gab, glaube ich, die Zero, die in Nergica kam später, glaube ich, ne, dazu. Und vor allen Dingen bist du ja auch von vielen Motorradfahrern damals wirklich noch belächelt worden. Also es ist ja wirklich, es war, die haben immer interessiert geguckt, aber eigentlich war es immer so, mit deinem Elektrohobel brauchst du hier nicht langfahren. Und wenn du das heute betrachtest, wie ist da so die Resonanz und vor allem, wie ist die Modellbreite heute?
Also damals gab es tatsächlich mehr oder weniger wirklich bloß Zero, so als Motorradhersteller. Ne? Wir hatten ja ganz kurz das Thema Roller angesprochen. Da ist natürlich jetzt in der letzten Zeit noch deutlich mehr passiert als im E-Motorradbereich. Und damals hatte ich gar nicht das Gefühl, dass es was Besonderes war. Und man kannte das ja noch gar nicht. Das heißt, also damals gab es auch nicht wirklich eine Ablehnung, weil man das überhaupt noch nicht kannte. Also die Ablehnung kam dann tatsächlich erst mit meinem YouTube-Kanal, den ich dann 2017 gegründet habe und die Sachen dann halt eben in die Öffentlichkeit getragen habe, wo dann halt eben dann kam, ne, was ist denn das für ein Hobel und es muss knattern, es muss laut sein. Ne? Und dann spürte ich halt eben diese Ablehnung doch relativ stark. Das ging dann bis vor 4-5 Jahren, dass ich wirklich an der Ladesäule echt wirklich angepöbelt wurde, obwohl ich da einfach nur mit meinem Handy stand und mit meinem Motorrad und wirklich aufs Übelste beschimpft wurde, wo ich gedacht habe, was ist denn jetzt los? Mittlerweile ist es so, dass die Akzeptanz da ist. Es gibt mehr Motorräder. Man weiß, dass es sie gibt. Noch nicht alle, aber es gibt E-Motorräder und damit ist auch die Akzeptanz irgendwie deutlich stärker als noch vor etlichen Jahren.
Ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen zu den Verbrennern, weil die Frage muss ich dir stellen, auch wenn sie jetzt vielleicht in diesen E-Mobil-Podcast nicht so ganz reinpasst. Bist du für oder gegen die Honda Goldwing?
Das wird mir als Influencer natürlich auch oft unterstellt, dass ich halt irgendwie die Leute zu bewegen will, elektrisch zu fahren. Das ist gar nicht. Also meinetwegen kann jeder alles fahren, was er möchte. Mein Traum wäre tatsächlich wirklich mal, ich habe einen Kumpel in Wolfsburg, der seit Jahren Harley-Davidson-Fan ist und unsere Idee war, dass wir uns mal in der Mitte treffen. Der macht auch so ein paar Blogs und Videos und einfach mal zu wechseln, dass er seinen riesen Harley-Davidson-Stahlschwein mir gibt und er mit meiner Zero dann fährt und wir beide mal einfach berichten darüber, was es darüber zu berichten gibt. Ne? Also ich bin jetzt nicht pro oder für. Also für mich gibt es keinen Verbrenner mehr, das steht fest. Aber ich will jetzt auch keinen irgendwie dazu verdonnern, dass er jetzt elektrisch fahren muss. Also wirklich objektiv und aus dem Alltag berichtet. Für mich keine Goldwing. Wer sie fahren möchte, kann sie gerne fahren.
Ich frage anders, weil es ging mir jetzt gar nicht mal so sehr drum, ob es Verbrenner ist oder nicht, sondern die Bauart. Ich finde, das sieht aus wie ein Auto, dieses Motorrad. Also anders gefragt, wenn es hier Honda Goldwing elektrisch gäbe, wäre das was für dich?
Technisch ja, weil gerade, also in diesen, was sind das, wie nennen die sich denn? Cruiser, genau. Also gerade beim Cruiser gibt es wenig Hersteller und wir haben aus E-Mobilitätssicht sehr viel Platz. Das heißt, das, was ich eigentlich haben möchte, eine Maschine, die wirklich weit kommt mit hohen Ladezyklen oder beziehungsweise Ladefrequenzen, das gibt es nicht, weil man kriegt die Akkus nicht unter in der Bauform. Und wenn ich jetzt einen Cruiser hätte, wo sehr viel Platz ist, gebt mir den. Viel Akku, viel Reichweite, hohe Ladegeschwindigkeit, bin ich mit dabei.
Christian, bist du eigentlich schon mal auf dem Motorrad gesessen?
Maximal hinten drauf und wahrscheinlich mit jemandem gefahren. Ich möchte mich nicht erinnern, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe damit. Für mich über einen Mofa bin ich nicht hinausgekommen. Das muss ich zugeben. Aber ich finde es total spannend. Also ich finde es wirklich spannend, dieses Thema. Vielleicht bin ich auch ein zu großer Schisser. Ich komme aus dem Skateboard und ich lege mich lieber so auf die Fresse und weiß warum, als dass mich einer von rechts abschießt. Vielleicht ist das der Grund, dass ich da ein bisschen zögerlich bin. Abgesehen vom fehlenden Führerschein natürlich.
Remo, du sagtest gerade irgendwie Reichweiten sind ein Thema. Aktuell liegen wir, glaube ich, so um die 300 Kilometer, realistisch 350 Kilometer bei Motorrädern. Nun ist gerade ein neuer World Record gebrochen worden von Verge, London Stadtverkehr irgendwie. Was haben die auf dem Zettel gehabt? Wie viele Kilometer waren es?
Das sind so Tests, die mich null interessieren, weil kein so viel in der Stadt. Wir haben das mal probiert mit unserer Gruppe in Berlin, wirklich mal vollgeladen, die Zeros mal nur im Stadtbetrieb zu bewegen. Und ich habe im Sommer bei 300 Kilometer habe ich aufgehört, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte und da waren immer noch 30% drin. Also ich sag mal, Stadtbetrieb ist für mich keine Relation, weil da fährst du ewig. Ja. Interessant ist tatsächlich Überland, ein bisschen Stadtautobahn vielleicht, ne, um die 80 bis 100 km/h. Das ist für mich tatsächlich interessant und da kenne ich aktuell wenig, die halt über die 200, 220 hinauskommen, realistisch betrachtet. Ne. Ich denke mal, so 250, 300 wären schon schön als Autobahngeschwindigkeit, weil es dann halt eben nicht, weil ich es unbedingt brauche. Ja, also mein Hintern tut nach 120 Kilometern weh. Aber um die Leute zu überzeugen, einfach zu sagen, pass auf, du könntest theoretisch Berlin-Ostsee in einem Rutsch fahren, bräuchte es vielleicht eine Windel, aber es ginge und einfach um die Leute zu überzeugen. Also mir reichen halt auch 150, 200 Kilometer locker aus, wenn die Ladung dann dementsprechend schnell geht. Und das ist ja dann das zweite Thema, was dann halt eben nach der Kapazität dann ganz groß mit reinkommt. Ne?
Ich wohne ja im Schwarzwald und da machen viele Motorradfahrer Urlaub und setzen sich dann auf ihre Maschinen und fahren durch den Schwarzwald, knattern dadurch. Ich bin nicht, ehrlich gesagt, nicht so begeistert davon, weil das halt eine Lärmbelästigung ist. Und ich wohne auch an einer Straße, in der im Sommer sehr viele Motorräder vorbeifahren. Ist nicht schön, tatsächlich. Deswegen umso schöner, wenn es dann endlich Motorräder gibt mit Elektroantrieb. Aber wenn ich eben durch den Schwarzwald fahre, dann ist es ja schon ein Fahrprofil, das gewisse Ansprüche hat. Es geht rauf, es geht runter. Das heißt, ich brauche eine relativ große Batterie oder Reichweite. Ich brauche Rekuperation. Du schüttelst schon den Kopf, weil du wahrscheinlich sagen willst, naja, du fährst zwar hoch, aber du rekuperierst runter. Also die Rekuperation funktioniert bei Motorrädern genauso wie bei Autos, vermute ich mal. Ne?
Das ist sehr ähnlich. Ich kann vielerlei Sachen einstellen, ob ich jetzt beim Rollen rekuperiere oder wenn ich die Bremse antippe. Ne? Aber wir sind immer neidisch auf unsere Steckerbiker-Gruppen, die dann sich so im südlichen Raum befinden, weil die mit Reichweiten, weiß ich, 180, 220, 230 Kilometern daherkommen. Und wir haben uns immer gewundert, warum schaffen wir das in Berlin-Brandenburg nicht? Mhm. Und es liegt einfach daran, dass du halt eben natürlich nicht diese hohe Geschwindigkeit hast, A. B, du hast halt immer irgendwie einen Baum oder Windschatten da. Ne? Und egal, ob es jetzt hoch oder runter geht, du rekuperierst zurück. Das heißt also, gerade in so bergigen Regionen ist tatsächlich die Reichweite von so einem E-Motorrad noch höher als auf im Flachland. Das mag man gar nicht so glauben, aber da gibt es einige, die das bezeugen können.
Okay, aber ich muss ja dann zwischendurch auch aufladen, mein Motorrad. Und ich nehme an, ich weiß es nicht, aber ich nehme an, doch bei einem weiß ich es, bei diesem Motorrad, den ich vorhin erwähnt habe, der kann Typ 2 laden. Wie ist es bei den Motorrädern? Wie ist es da mit dem Laden?
Also ich sagte ja eingangs schon, dass wir so um die 5 bis 10 Jahre zurückliegen. Aktuell ist der Fokus eher auf Typ 2 Ladung. Ne? Bei Typ 2 ist das Ladegerät halt immer am Fahrzeug. Man muss halt den Strom umwandeln, also es ist relativ schwer und aufwendig. Und wir haben so, ja, Ladezeiten, ich sag mal, um die Stunde ist schon echt gut. Ja? Drunter wird es wahrscheinlich schwierig. Wahrscheinlich schätze ich mir eher so um die 1,5 bis 3 Stunden. Ich muss ja nicht nur das Motorrad aufladen, sondern auch mal vielleicht mich. Ja? Gerade bei so einer anspruchsvollen Strecke wie im Schwarzwald würde ich jetzt ungern mehrere Stunden lang wirklich Kreise ziehen, weil dann irgendwann vielleicht doch mal ein Fehler passiert. Ne? Das heißt also, im schönen Restaurant eingekehrt, mal eine Stunde nachgeladen, ne? Dann habe ich vielleicht nochmal 100 Kilometer mehr, dann schaffe ich am Tag meine 300 Kilometer. Und das ist auch grundsätzlich das, was viele mit einem Verbrenner vielleicht nicht mal fahren. Ja? Ansonsten Thema E-Cannonball. Letztes Jahr ist so eine E-Mobilitätsveranstaltung im Alltag. Da bin ich mit so einer Typ-2-Maschine gefahren. Ich war für 320 Kilometer, ich glaube 11 Stunden unterwegs. Da merkt man, da kommt man tatsächlich einfach an die Grenzen. Ne? Das heißt also, die Zukunft muss meiner Meinung nach, wie im Autobereich, einfach die Schnellladung über CCS sein. Anders geht das nicht weiter. Aktuell ging es irgendwie noch. Mittlerweile gibt es ja 2, 3 Hersteller, die das anbieten. Die sind aber leider ab 36.000 Euro, also tatsächlich dann doch eher im höheren Preissegment. Und da tut sich aber auch gerade bei anderen Herstellern einiges. Also gerade preislich geht es da vielleicht um die Existenz von den Firmen, aber auch preislich runter, dass sie endlich mal Zeug verkaufen und dass die Motorräder auch mal in der Masse sichtbar werden.
Aber ich wundere mich gerade, weil ich habe mir das gerade angeschaut, weil ich bin auf ein Video gestoßen mit diesem Motorrad, von dem ich gerade erzählt habe. Das Motorroller aus Spanien, das Modell, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr den Namen. Der hat eine Batterie von knapp 8 Kilowattstunden. Das ist ja jetzt nicht so viel. Und Typ 2 kann ja eigentlich 11 kW. Das heißt, du müsstest das Ding eigentlich in 40, 50 Minuten voll kriegen. Aber dann hieß es, naja, der braucht 2,5 Stunden, um voll zu werden. Habe ich so für mich gedacht, naja, also 2,5 Stunden ist eine lange Pause, eine lange Pinkelpause. Das ist nicht so dolle. Bei einer Reichweite von maximal 180 Kilometern hatte das Teil im Eco-Modus. Kann man nicht einfach mit 11 kW laden und das geht nicht, du schüttelst den Kopf.
Natürlich ist es schön, dass man in einem Talk ja, mit dem Kopf schüttelt.
Ja, ja. Deswegen sage ich es ja, ich vertone es.
Auch inhaltlich verstanden, aber ich habe es noch nicht für mich selber umgesetzt. Hm. Nein, also die Batterien sind ja immer gleichstromabhängig. In den Ladesäulen, diese AC-Ladesäulen sind ja dann Wechselstrom. Das heißt also, meistens ist es so, dass man um die 3,4, 3,5 kW pro Phase hat und dann auf 3 Phasen auf diese 11 kW kommt. Jetzt haben wir 2 Phänomene. Einmal, dass viele Hersteller aus dem Ausland diesen 3-phasigen Strom gar nicht kennen. Das heißt, du hast auf einer Phase dann, ich sag jetzt mal, zwischen 2 und 3,6 kW. Du bräuchtest aber für jede Phase ein extra Ladegerät. Jetzt ist das, was wir am Motorrad nicht haben, Platz. Das heißt, also in einem Auto vorne, drin, unten, egal wo, kann ich die Ladegeräte reinpacken und dann geht das. Ja. Beim BMW CE04, das ist so eine Mischung aus Motorrad und Roller, da haben wir auch relativ viel Platz. Da kann so ein ganz schlaues Ladegerät sich auf verschiedene Phasen draufsetzen und der Ladesäule das vorgaukeln und dadurch kann der auch relativ schnell laden. Aber ich bräuchte halt tatsächlich, sag mal, 3 Ladegeräte in so einer Form von, weiß nicht, 30 mal 20, 25 Zentimetern.
Schuhkarton.
Davon, genau, sag ich mal, so ein Schuhkarton und davon 3 Stück, um auf jeder Phase das hinzubekommen. Plus ist davon auszugehen, dass so ein Ladegerät, ich schätze jetzt mal, ich sag mal, irgendwas zwischen 500 und 800 Euro kostet. Das heißt, es ist zum einen eine Geldfrage, aber tatsächlich doch eher eine Platzfrage. Und nachher auch eine Gewichtsfrage, weil du ja eine bestimmte Masse nur auf dein Motorrad laden kannst. Ne? Und wenn dann schon, ich sag mal, 3 Ladegeräte, ich habe jetzt keine Ahnung, was sie wiegen, lass es 10, 12 Kilo pro Stück sein. Also das ist halt anders als ein Auto. Man kann es nicht vom Auto aufs Motorrad münzen.
Ich habe einen Umbau hier, so einen Camper-Umbau und der geht auch nur mit Wechselstrom und da sind genau 6 solche Teile drin, damit ich 22 kW laden kann. Und da ist der ehemalige Motorraum halb voll mit. Also ich kann das aus meiner Sicht sehen, das sind richtige Klötze, diese Dinger.
Für dich wäre doch so ein E-Roller nicht schlecht, den du da hinten dran schnallst. Denn
selbstverständlich.
Wenn du auf dem Campingplatz bist oder sonst wo und dann mal schnell einkaufen willst, dann...
Ich traue mich jetzt schon nicht, mein Fahrzeug zu wiegen, wenn ich dann noch was mitnehme. Das lasse ich mal lieber. Da fahre ich lieber Fahrrad oder gehe zu Fuß.
Es ist ja auch so, dass diese Roller oft eben einfach für diesen City-Gebrauch sind, ne? Also die werden ja meistens in kurzen Distanzen gefahren. Und das sind ja ähnlich wie, was weiß ich, wie kleine Autos wie Microlino Smart und dergleichen, die kleine Akkus haben, die für den täglichen Einsatz super gut leisten, aber eben für diese Langstrecke nicht unbedingt taugen. Also das ist dann schon sehr ambitioniert, damit mit wirklich Langstrecke zu fahren. Das ist dann so ähnlich wie bei dir, Jerome, wo du mit deiner 50er irgendwie 1000 Kilometer gefahren bist, so ich wie damals mit meiner 80er so eine Benelux-Tour gemacht habe, das hat auch ewig gedauert. Also da war man einfach nicht schnell unterwegs. Ne? Aber die Entwicklung geht ja weiter. Wir haben heute Hersteller, die wissen, dass sie CCS etablieren müssen, um das auch interessant zu machen. Wer, glaubst du, hat da im Moment so ein bisschen die Nase vorn? Wer ist da führend?
Also es gibt 3 Firmen, die ich kenne, die das aktuell anbieten. Ich würde es einfach mal preislich sortiert nennen. Das ist einmal Livewire mit der One, die ich übrigens auch zum E-Cannonball fahren darf. Da freue ich mich schon sehr drauf. Livewire, ein Ableger von Harley-Davidson. Aktuell beide Firmen ziemlich unter Druck, weil einfach die Verkäufe nicht so richtig flutschen, wie man sich das vorstellt. Ja. Haben den Preis jetzt von damals Einstieg 33.000 auf knapp 15.000 gesenkt. Das ist für eine Maschine, die schnell laden kann, wirklich sehr, sehr gut. Ja. Der Vorteil beim Schnellladen, vielleicht nochmal ganz kurz technisch, wir laden halt eben Gleichstrom aus der Säule, Gleichstrom in die Akkus. Das heißt, ich habe jetzt keine Ladegeräte, die ich mit rumschleppen muss. Das Ganze ist in der Säule drin. Ich habe bloß ein Kabel, was ich anstecke und dann geht das los. Ja. Das ist also der Riesenvorteil zu diesen Typ 2 Wechselstromgeschichten. Dann Energica, ganz klar, letztes Jahr auch pleite gegangen. Mittlerweile sind sie wohl wieder da. Man weiß nicht so richtig, preislich so zwischen 25.000 und 30.000. Und dann als Speerspitze dann Verge mit ihrem Topmodell, wo aktuell gerade dieses Thema Feststoffbatterie sehr stark gehypt wird, mit Ladeleistungen von 100 bis 200 kW, wobei bei Verge so und Energica so um die 20 bis 25 sind, was für uns Motorradfahrer aber schon wirklich eine Welt ist. Ja? Also wir schaffen es, die Fahrzeuge tatsächlich in fast einer halben Stunde aufzuladen. Ich sage jetzt mal zumindest zwischen 0 und 80 irgendwie. Also keine Stunde oder anderthalb, sondern wirklich 20 Minuten, 30 Minuten. Und gerade die 200 bei der Verge, das ist natürlich kaum vorstellbar. Ja, das ist für mich der Traum tatsächlich, schlechthin.
Man muss aber auch sagen, dass das Thema der Feststoffbatterien nicht mal bei Autos umgesetzt wird aktuell. Da gibt es noch keinen, der und Verge sagt, wir können es, wir machen es. Das Modell, muss man aber auch sagen, ist extrem hochpreisig. Ich glaube, das geht dann um Richtung 40.000 schon fast. Und ist natürlich nichts für den schmalen Geldbeutel. Ne? Das muss man sagen. Also ich glaube so, dass also die Motorräder, es gibt ja auch einen gebrauchten Markt, der ganz interessant ist, auch immer interessanter wird, finde ich. Wo es schon gute Motorräder zu guten Preisen gibt, gerade für diejenigen, die einsteigen wollen. Hast du da irgendwie so einen Tipp?
Naja, Gebrauchtmarkt ist gerade aktuell ziemlich schwierig, weil wenn ich eine Maschine von 33.000 auf 15 Senke im Neupreissegment und habe meiner vielleicht bei 30 gekauft, weil es ein Vorführer war, ne, dann kriege ich natürlich nicht mehr als 15 dafür. Ne? Also da ist gerade aktuell sehr, sehr viel Bewegung drin. Es lohnt sich schon, die ein oder andere Maschine mal gebraucht zu schauen bei Mobile oder irgendwie sowas oder Kleinanzeigen. Aber tendenziell durch diese großen Preisnachlässe haben wir aktuell eigentlich eher, liegt der Sinn tatsächlich eher in einem neuen Motorrad.
Jetzt bist du ja im Motorradbereich unterwegs und mein Ziel ist ja immer, möglichst viele Leute hin zur Elektromobilität zu bringen. Deswegen mache ich das Ganze ja hier mit diesem Podcast. Aber viele steigen ja ein, so wie ich damals mit dem 50er. Da gibt es ja auch elektrische Alternativen. Hast du dir die schon mal angeschaut? Sind das tatsächlich Roller, wo man sagen kann, ja, die kann ich guten Gewissens empfehlen? Oder sagst du, nee, das sind zwar, ist ja ganz nett, aber lass die Finger davon.
Also Also die Zulassungszahlen im E-Motorradbereich sind wirklich unter 1%. Ja, aktuell noch. Das ist tatsächlich ein ziemlich grausamer Wert, gerade wenn man so dahinter steht. Das, was unser Herz erwärmt, sind tatsächlich die Rollerzulassungen. Wir haben also von den Sharing-Diensten, die so überall rumstehen, bis zu diesen Abo-Modellen, wo die Leute einfach schon reinschnuppern, wo sie mitfahren können, wo sie es live erleben und anfassen können, einfach schon ja, den ersten Einstieg. Also erste Vorwände sind einfach schon weg. Die Leute kommen dann in die Läden, kaufen die Fahrzeuge. Und ich arbeite selber in so einem Rollerladen aktuell. Und wir merken halt, dass also von 45 km/h bis 110 km/h hoch, was alles noch unter Roller läuft, im Bereich der 125er-Klassen oder darunter, kommt wirklich sehr, sehr stark an. Und die Zulassungszahlen explodieren förmlich. Und diese Energie, nicht Energiewende, sondern diese Verkehrswende, sie kommt tatsächlich von unten im Zweiradbereich. Und das ist das, wo sich beide Welten aufeinander zubewegen. Es werden halt immer mehr Roller, die kommen von unten, immer mehr Leute, die fahren. Und irgendwann kommt dann auch der Wunsch zu sagen, ich hätte gern Bock auf so ein Motorrad. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also es ist wirklich fast wie so ein Fundament, kann man das sehen.
Gibt es die Möglichkeit, also Motorradfahrer fahren ja gerne in Gruppen, fahren gerne organisiert. Gibt es die Möglichkeit, also ich weiß, es gibt die Steckerbiker, aber wie funktioniert das? Ich weiß, ihr seid organisiert, ihr trefft euch überall, ihr macht Veranstaltungen und klärt auf und habt Spaß. Was macht ihr so?
Also wir haben das auf verschiedene Säulen aufgebaut. Das heißt, wir haben auch noch in Nachlass von 2016 immer noch das Problem, dass einfach es gibt wirklich wenig Informationen von diesen Fahrzeugen. Ne? Ich sag mal, wenn ich jetzt einen Auto-YouTuber suche oder ein Auto, da finde ich halt eben wirklich alles wie Sand am Meer. Ja? Da gibt es schon Leute, die aufhören, weil es einfach schon alles gesagt wurde. Ne? Und das haben wir halt eben im E-Motorradbereich nicht. Also wirklich eine verlässliche, objektive Quelle, die einfach mal wirklich Klartext redet, ohne rosarote Brille. Und die Leute erreichen wir halt eben über eine WhatsApp-Gruppe. Das heißt, wir haben halt einfach eine Steckerbiker-WhatsApp-Gruppe, bei der man sich einfach austauschen kann, egal ob man jetzt fährt oder nicht. Wir haben unsere YouTube-Kanäle, wo wir die Sachen halt eben bildlich und halt eben auch tonmäßig natürlich dann rüberbringen. Und wir haben jetzt relativ neu die Domain steckerbiker.de, weil wir einfach gemerkt haben, dass dieses Medium einfach auch stark nachgefragt wird, dass die Leute einfach wirklich Sachen nachlesen können. Und die Aufrufzahlen wachsen da tatsächlich schneller als auf unseren YouTube-Kanälen. Das ist ziemlich krass, finde ich gerade.
Wir müssen aber auch ein Thema ansprechen. Das ist das Thema Sicherheit. Motorradfahren und Motorrollerfahren ist gefährlich. Ich habe es leider vor 2, 3, 4 Jahren selber erlebt, wo ich versucht habe, einen Motorradfahrer wiederzubeleben. Das ist mir auch gelungen, ist leider trotzdem später gestorben, weil er seitlich in ein Auto reingefahren ist. Er war gar nicht schuld. Es war in der 50-Kilometer-Zone einfach wirklich blöd gelaufen. Aber das ist natürlich ein Thema, das man auch ansprechen muss, Thema Sicherheit. Sind Elektromotorräder vielleicht sogar noch gefährlicher als die Verbrenner, weil sie einfach besser beschleunigen und eben jetzt nicht nur nicht sichtbar sind, das ist ja oft ein großes Problem, sondern jetzt auch noch nicht hörbar sind?
Also ganz klares Nein. Mit einer kleinen Einschränkung, ich gebe jedem Blindenverein recht, der sagt, wir brauchen da irgendwas. Ja? Wenn ich also als blinder Mensch unterwegs bin und an der Ampel stehe, dann ist es schon so, dass die Geräuschkulisse das natürlich verschlingt. Ja? Ansonsten ganz klar nein. Wir haben eine deutlich geringere Geräuschkulisse. Das heißt, ich kann als Fahrer, Fahrerin viel mehr wahrnehmen. Ich bin also viel offener. Ich muss nicht nach dem Drehzahlband gucken. Ich muss nicht nach Temperatur gucken. Ich muss nicht schalten. Ich muss nicht kuppeln. Das heißt also, ich habe alle Zeit der Welt, mich wirklich aufs Fahren zu konzentrieren. Das ist auch das, was mich so fasziniert an diesem Fahrgefühl. Für den einen ist es ein bisschen langweilig, für den anderen ist es zu wenig. Aber ich genieße das halt eben wirklich mit einer Drehung Vortrieb und mit einer Bremsung dann Rekuperation abzubremsen. Seit 2016, in den 10 Jahren, habe ich nicht einen Fall, wo mich irgendwie ein lauter Motor gerettet hätte, zumal ja auch gerade die letzten Abgasnormen so sind, dass die Motorräder wirklich auch deutlich leiser geworden sind. Also ich kriege manchmal gar nicht mit, wenn mir ein Fahrzeug entgegenkommt, war das jetzt gerade ein Verbrenner oder nicht, konnte gerade nicht hingucken. Also die Lautstärke generell geht nach unten, was ich sehr begrüße. Ausnahmen gibt es natürlich immer, ne? Gerade mal Leute, die dann mit verschiedenen Auspuffen dann rumexperimentieren. Ich will jetzt da keine Marken oder Fahrer nennen. Das ist natürlich dann die andere Seite. Ne? Das ist aber auch da wahrscheinlich wie immer die 5-10%, die es dann halt eben für die anderen irgendwie praktisch runterreißen. Aber grundsätzlich bin ich auch schnell weg. Also auch wenn ich eine Gefahrensituation habe, kann ich halt auch schnell ziehen. Ich bin weg, ich verschalte mich nicht. Also von meiner Seite aus ein ganz klares Nein. Wobei natürlich generell Motorradfahren ziemlich gefährlich ist, weil ich halt eben keine Knautschzone habe und ja natürlich angreifbar bin. Ne? Aber ansonsten von mir aus ein ganz klares Nein.
Man muss natürlich auch sehen, dass gerade diese lauten Motorräder oder lautere Motorräder einfach Stress erzeugen oder beziehungsweise dich ermüden. Das habe ich selbst immer am eigenen Leib Leib erfahren. Ich hatte relativ lange sehr laute Motorräder, für die ich mich heute schäme. Und ich kann einfach nur sagen, bei dem einen Modell, was ich hatte, da sind wir über Land nach Berlin gefahren von Lübeck aus. Und ich hatte da einen Sturz in der Kurve. Da ist Gott sei Dank mir nichts passiert. Das Motorrad ging es hinterher auch gut. Aber ich muss sagen, weil einfach diese konstante Beschallung lässt sich unkonzentriert werden. Und das ist ein großer Vorteil bei elektrischen Fahrzeugen, also bei Autos oder bei Motorrädern, dass du einfach viel, viel länger konzentriert bist und dabei bist und auch nicht so schnell ermüdest.
Das ist echt spannend, dass ihr das sagt. Ich kenne mich ja nicht aus, aber vor paar Jahren, als ich den hier umgebaut hatte, der mit mir den umgebaut hat, der ist halt Biker und der gesagt, Elektromotorräder sind tödlich für den Fahrer, weil er kann den Motor nicht hören und damit kann er überhaupt, er hat keine Chance, die Maschine einzuschätzen und früher oder später fährt er gegen Baum. Das war also das waren dem seine Worte damals.
Also kann ich vielleicht nochmal eingrätschen in die Geschichte. E-Motorräder sind natürlich leiser als Verbrenner. Das stimmt jetzt nicht unbedingt für alle. Bei der Energica ist es zum Beispiel, dass wir ein schräg verzahntes Getriebe noch haben und einen Kettenendantrieb. Das heißt, wir haben halt eben ein Kettenrasseln, wir hören das Getriebe jaulen. Das ist so eine mit der lautesten Maschinen. Auf meiner Livewire, die ich fahre, ist es so, dass die einen Riemenantrieb hat, der aber relativ leise funktioniert. Aber wir haben trotzdem noch so ein Zoom-Geräusch, also wie so ein kleiner Jet, der so startet.
So ein bisschen Tron.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch schön, dass man halt eben auch, wenn ich jetzt ich mal aus einer Kurve raus beschleunige, das ist jetzt nicht so völlig unvermittelt, sondern ich habe halt auch trotzdem noch eine leichte Geräuschkulisse und das haben fast alle. Aber es ist halt eben, ich sag mal, für diejenigen, die jetzt am Rand steht, dann nehmen wir mal den Blinden zum Beispiel, halt natürlich schon vielleicht zu leise, ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass es gar keine Geräusche gibt.
Aber es gibt ja auch diese Erfindung, die nennt sich Tacho. Da kann man ab und zu mal drauf gucken und dann weiß man auch, wie schnell man fährt. Aber klar, diesen Einwand vom Christian verstehe ich auch ein Stück weit. Aber ich glaube, das ist auch viel Gewohnheit. Und ich vermute mal, der ist selber nie wirklich Elektromotorrad gefahren.
Natürlich nicht. Ne? Das ist nicht anders wie mit Autos oder so. Ja? Ja,
die Thema Vorurteile, genau. Aber ich würde noch eine Sache gerne abklären, bevor wir zum Ende kommen müssen. Und zwar Thema Kosten. Beim Elektroauto ist es ja oft so, dass die Leute argumentieren, ja, ich kann mir das nicht leisten, das ist ja viel teurer als ein Verbrennerauto, deswegen geht das nicht. Wie ist das bei Motorrädern? Erstens beim Anschaffungspreis, ist der deutlich höher oder ist er vielleicht sogar gleich oder niedriger? Und zweitens, wie ist es mit der Wartung? Ich vermute mal, bei der Wartung ist es auch günstiger. Fangen wir mal mit dem Anschaffungspreis an. Wo geht es da los? Und auch im Vergleich zu den Verbrennern, weil ich kenne auch die Verbrennerpreise nicht.
Also ich würde das vielleicht so ganz knapp unterteilen. Bei den Rollern bin ich quasi jetzt schon auf ähnlichen Levels wie bei den Verbrennern. Das heißt also, so ein 45er Roller geht ab 2.000 Euro los. Ich sag mal, ein richtig guter mit ordentlicher Reichweite liegt dann bei 2.700, 3.000 irgendwie so in der Drehe. Das heißt, da nimmt sich preislich nicht mehr so wahnsinnig viel. Das liegt tatsächlich aber eher an den Stückzahlen, ne? Dass halt eben dann vielleicht so ein chinesischer Hersteller natürlich weltweit agiert und dementsprechend hohe Stückzahlen raushaut. Ne? Zu den totalen Kosten komme ich gleich nochmal. Beim E-Motorrad haben wir leider, das ist so ein großes Thema, der Preis, wo jetzt aber viele Hersteller tatsächlich Preise wirklich massiv senken. Zum einen, weil sie wahrscheinlich die Lager voll haben, auf der einen Seite, ne? Zum anderen aber, weil sie halt eben endlich gesehen werden wollen. Das heißt also, wenn ich auf dem Markt will, dann muss ich natürlich erstmal ein gewisses Risiko eingehen.
So wie Tesla damals, ne?
Sind Ähnlichkeiten da, ja. Das heißt also, die günstigsten Motorräder, die ich so kenne, gehen so um 8.000, 9.000 los. Die meisten bewegen sich so zwischen 10.000 und 20.000 und die letzten wenigen dann so zwischen 30.000, 35.000. Das ist natürlich erstmal eine Hausnummer. Man kann da gebraucht schauen, klar, das ist ein großes Thema. Das, was ich halt immer argumentiere, sind halt eben dann die Total Cost of Ownership, also sprich die Kosten, die dann nachfolgend sind. Wir haben also alleine mit dem Strom, ja, ich sag mal bei, weiß nicht, 7, 8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, ich bin ja schlecht im Kopf rechnen, weiß nicht, bei 4, 5 Euro, wenn ich einen Verbrenner volltanke, bin ich jetzt aktuell schon deutlich drüber. Bei dem Hersteller Zero ist es zum Beispiel so, dass es gar keine Vorschriften gibt für Wartung. Das heißt also, ähnlich wie bei Tesla, fahre ich dann irgendwann mal nach 3 Jahren zum Support und sage, du, mein Reifen hinten ist runter, dann sagen die, jo, wechsel mal die Bremsflüssigkeit mit und dann war es das. Ne? Also von den laufenden Kosten, also dieser Break-Even, ne, also wann lohnt sich tatsächlich, der kommt also, ja, beim Roller, beim Scooter ist er vielleicht schon da. Ansonsten, ich sag mal, nach einem Jahr, ne, da habe ich gerade letztens ein Video gesehen, beim E-Motorrad, je nach Preisklasse, bin jetzt aus dem Thema Verbrenner schon lange raus. Ich schätze mal aber auch, dass sie sich so irgendwie zwischen 10.000 und 17.000 irgendwo bewegen. Also auch da kommt dieser Break-Even-Point, wo das Elektromotorrad günstiger fährt, wahrscheinlich dann auch irgendwann im normalen Bereich 2-3 Jahre,
schätze ich. Ich wollte nochmal nachfragen, wie hoch ist denn der Verbrauch bei einem guten Motorrad oder bei dem du jetzt fährst? Wie viel brauchst du pro 100 Kilometer?
Also wir haben Physik, das heißt also quasi fast egal, welcher Hersteller, haben wir so innerorts 40, 50, 60 haben wir so 4 bis 5 Kilowattstunden Verbrauch. Mhm. Außerhalb, wenn ich jetzt mit 70, 80 über die Landstraßen fahre, sind es so 7 bis 8, würde ich mal reinbringen. Und Autobahn 120, 130 können es dann auch schon mal 12 bis 13 werden. Dadurch, dass ein Motorrad wirklich sehr windanfällig ist, also wir haben quasi eine fahrende Schrankwand, ne, also keine Aerodynamik, habe ich halt eben irgendwann dann einen Bereich, wo ich vielleicht mit einem effizienten E-Auto mitkalte. Also nach oben wird es halt echt grausam. Also mit 200 fahren ist tatsächlich kaum machbar, ja, einfach weil die Akkus schnell runtergehen.
Aber wobei, also normalerweise fährt man so ein Ding entweder in der Stadt oder auf der Landstraße. Also dann habe ich, habe es im Kopf gerade mitgerechnet, so Stromkosten zwischen, wenn du zu Hause lädst, ganz normal für 30 Cent hast du irgendwo zwischen 1,50 und 2,50 Kosten, Stromkosten auf 100 Kilometer. Das ist, sagen wir mal, vernachlässigbar. Und die Wartung, hast du ja eben gesagt, ist ja auch viel weniger. Und ja, das lohnt sich durchaus. Schade, dass wir nicht ganzjährig Sommer haben. Das wäre noch besser für die Motorräder. Ich bin ja wirklich 20 Jahre lang Motorroller gefahren, 50 Kubik, weil ich halt einen Autoführerschein hatte und nicht mehr damit fahren durfte. Und das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Mal abgesehen von der Gefahr, die es da tatsächlich gibt. Da habe ich auch ein, zweimal wirklich Glück gehabt, dass es mich nicht gekostet hat. Hat es aber nicht. Deswegen bin ich hier. Aber ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich mir diesen Motorroller für 8.000 shoppe. 130 km/h, aber dann brauche ich nochmal einen anderen Führerschein. Aber den kriegt man ja zumindest für Deutschland relativ einfach, ne? Den 125er, das geht relativ schnell. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wie, aber das kann man innerhalb von Tagen machen, diesen Führerschein. Geht allerdings nur in Deutschland, aber dann darf man 125er fahren. Remo Klawitter, danke schön, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit deinen Motorrädern und auch beim, ich nehme an, du verkaufst die Motorräder auch und wartest die. Viel Spaß damit und alles Gute. Danke, dass du da warst. Tschüss. Ja.